Diese Botschaft ist nicht in erster Linie an solche, die noch nicht im Glauben sind. Und doch hoffe ich, dass das vom Vorteil sein wird für alle, ob man dann schon entschieden ist für den Herrn oder nicht. Ich möchte euch bitten jetzt, sofern ihr eine Bibel habt und euch damit auskennt, den Römerbrief zu finden, Kapitel 14. Römer 14. Und heute geht es ja um die Verse 3b bis 13a. Ich werde diese Verse jetzt lesen. Römer 14, ich fange schon bei Vers 1 an. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Das heißt nicht, dass er überhaupt Gemüse isst, sondern nur Gemüse. Also bitte, Kinder, sagt nicht, Mama, Papa, ich will nicht schwach sein. Das heißt, die Schwachen essen Gemüse. Nein, das heißt, es gibt Menschen, die denken, sie dürften nur Gemüse essen. Und das sind Leute, die der Heilige Geist und in diesem Fall Paulus, der Verfasser des Briefes, sagt, das sind schwache Leute. Sind nicht schlechte Leute, sind nur schwach in ihrem Verständnis. Wer isst, also das heißt, wer Fleisch isst oder das isst, was ein anderer nicht isst, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Das war das Thema der vergangenen Botschaft. Letzte Woche hatten wir das als Text. Unser Text heute fängt jetzt an, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf, für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf, für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ob wir das fertig kriegen, bleibt noch zu sehen. Der Titel heißt, richte nicht den, der ist. Merkt, es heißt ist mit Doppel-S, essen tut. Okay. Und wir finden hier in dieser Stelle drei Gründe, weshalb wir den nicht richten sollen, der ist. Und ich fange an mit dem Gedanke, sein Urteil ist unwiderruflich. Er, den du richtest, und du, der du richtest, ihr habt dasselbe Urteil. Was ich damit sagen will und was ich durch diese ganze Botschaft sagen will, ist, das, was uns verbindet, ist mehr als das, was uns trennt. Es gibt Menschen, die sagen, ich esse, du isst nicht, das trennt uns. Gott sagt, nein, Moment einmal, es gibt mehr, was euch verbindet, vereint, als das, was euch unterscheidet. Nun, Gottes Urteil ist unwiderruflich. Was ist sein Urteil? Sein Urteil ist längst gefällt. Er und du, sind von ihm, also ihr steht vor ihm, ihr besteht vor seinem Gericht. Nun, ich habe gesagt, die Rede ist hier von Christen. Und wenn ich sage Christen, dann meine ich nicht alles, was sich Christ nennt. Es gibt solche und solche. Nicht alles, was sich Christ nennt, ist christlich. Zum Beispiel, ich habe vorgestern von einem Freund, einem Bekannten, sagen wir es so, Bilder bekommen und ein Video bekommen. Er ging nach Mailand in die Kirchen und machte viele Bilder von den Gemälden und ein Video, als er in der Kirche herumgelaufen ist. Und er schickte sie mir und sagte, ich verstehe das nicht, was ich sehe. Kannst du mir helfen, das zu verstehen? Ich sagte, okay, zuerst möchte ich aber sagen, nicht alles, was sich christlich nennt, steht im Einklang mit der Bibel. Ich denke, das ist schwer für manche. Sie kommen aus anderen Ländern und sie denken, oh, das ist ein christliches Land. Und alles, was sich christlich nennt, müsste christlich sein. Ist es aber nicht. Und ich habe ihm dann erklärt, aber hier, ein Mensch, der an Jesus gläubig ist und er erlaubt sich, gewisse Speisen zu essen, und ein anderer, der an Jesus gläubig ist, im biblischen Sinne, beide sind Christen, aber er erlaubt sich nicht, gewisse Speisen zu essen und zu genießen. Diese beide haben schon ein Urteil. Gott hat schon gesagt, du bist nicht verdammt. Du bist nicht verurteilt. Jesus hat dein Verdammnis auf sich genommen. Was war das? Was war da los, als Jesus am Kreuz hing? Er hat unsere Verdammnis, unser Urteil, unsere Todesstrafe auf sich genommen, obwohl er sie nicht verdient hatte. Und er rettet der sich Speisen erlaubt, und er rettet den, der sich die Speisen nicht erlaubt. Beide sind durch Jesus errettet, und das Urteil heißt nicht schuldig oder freigesprochen. Gesündigt haben wir alle. Aber er sagt, die Strafe wurde schon ausgetragen, du brauchst die Strafe selbst nicht zu tragen. Das heißt, nicht nur ich, der ich die Speisen erlaube, bin freigesprochen, sondern auch den, über den ich urteile. Über den urteilt der Herr nicht. Er hat gesagt, du bist schon freigesprochen. Ich trage dir nicht die Sünden nach, die du tust. Ganz von dem zu schweigen, was nicht eine Sünde wäre, was einfach deine Freiheit wäre. Die Gerichtsentscheidung ist schon gefällt worden. Gott hat ihn angenommen. Es ist dasselbe Wort wie in Vers 1, wo es heißt, wir sollten die Schwachen im Glauben annehmen. Wir sollten es, und Gott hat es schon. Manchmal nehmen wir die nicht an, die aber Gott annimmt. Ist das nicht verkehrt? Wir sollten die annehmen, die Gott annimmt. Er lässt diejenigen in seine Nähe kommen, im Gebet. Er lässt sie mit ihm sprechen. Sie dienen zusammen. Ich meine, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir arbeiten an derselben Sache. Das heißt, das Richten steht im Gegensatz zu dem Annehmen. Wenn wir jemanden richten, dann nehmen wir ihn nicht an. Wenn ich über dich richten würde, dann nehme ich dich nicht an, sondern ich sage, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich will mich von dir distanzieren. Richten heißt nicht annehmen, unter anderem. Aber annehmen würde bedeuten, wir dürften ihn nicht richten. Wenn wir richten, nehmen wir die Menschen nicht zu uns auf, wir verurteilen sie und schicken sie von uns weg. In Vers 4 steht, es steht dir überhaupt nicht zu richten. Wer hat dir gesagt, du bist Richter? Wisst ihr noch, als der Herr lehrte, kam einer zu ihm und sagte, Meister, sage meinem Bruder, er sollte das Erbe mit mir teilen. Jesus sagte, wer hat mich zum Richter über dich gemacht? Das hat Jesus gesagt und er ist der Richter der Welt. Aber er sagte, nein, Und dann Pilatus sagte, weißt du nicht, ich kann dich richten. Und Jesus sagte, du könntest gar nichts tun, wenn Gott dir die Erlaubnis nicht gegeben hätte. Es gibt Zuständigkeitsbereichen. Damals, als Jesus vor Pilatus stand und dann hörte er, ach was, du bist ja auch Galiläer, aus Galiläa. Ach, da ist der Zuständige gerade in der Stadt und er heißt Herodes. Ich schicke dich zu ihm. Er schickte Jesus zu Herodes. Herodes freute sich haushoch, also über die Maßen, ließ ihn auspeitschen und verhöhnen. Aber warum machte das? Weil Herodes eigentlich der Zuständige war. Und du bildest dir ein, du tust, als würdest du der Zuständige. Ich darf über die anderen richten? Mit welchem Recht? Nein, hier steht, wer bist du, dass du den Knecht eines anderen Herrn richtest? Erlaube dir das nicht, das steht dir nicht zu. Und außerdem hat Gott schon ein Gerichtsurteil darüber gesprochen, über ihn gesprochen, und du willst dann dieses rückgängig machen? Gott hat gesagt, er besteht, und du sagst, er besteht nicht. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten. Das heißt, er fällt oder steht seinem eigenen Herrn. Und Tatsache ist, er fällt überhaupt nicht. Er fällt nicht unter deinen Zuständigkeitsbereich und er fällt überhaupt nicht. Denn Gott wird zusehen, dass er steht, dass er vor Gericht besteht. Was heißt das, seinem Herrn zu stehen oder zu fallen? Das heißt, dass er entweder feststehen oder fallen wird nach der Entscheidung seines Herrn. Und was steht in dem Judasbrief, Vers 24? Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Das heißt, Gott ist imstande, dich stehen zu lassen. Er ist fähig. Egal, was du dagegen tust, steht Gottes Urteil schon fest. Keine Verdammnis, Römer 8, Vers 1. Er wird nicht verloren gehen, Johannes 3, 16 und Johannes 10, die Verse 27 bis 29. Niemand kann Gottes Gerichtsentscheidung appellieren, ungeachtet, was er davon hält. Auch du kannst es weder anfechten, nein, war schon richtig. Du kannst es entweder anfechten oder auch annehmen, es wird aber keinesfalls aufgehoben, denn es ist unwiderruflich. Denn Gottes Berufung kann er nicht bereuen. Gott wird nicht sagen, was? Er ist etwas, was du nicht bist? Och, ich wünschte, ich hätte ihn nie zum Heil berufen. Das wird Gott nie sagen. Wir denken, er sollte das, aber das macht er nie. Nein, und wir sollten davon absehen, unsere Glaubensgeschwister abzuurteilen. Warum? Grund 1 heißt, das Urteil steht fest. Beide, er und du, werden im Gericht bestehen. Auch er. Und nun Grund 2, weshalb wir unseren Bruder nicht richten sollen. Seine Herrschaft, und ich meine nicht die er hat, sondern die, unter der er steht, ist unangefochten. Er hat den richtigen Herrn. Okay, er steht unter der Herrschaft Gottes. Nicht nur du, sondern auch er. Das wollen wir uns beherzigen. Wir urteilen über ihn und sagen, du bist nicht das, was wir würden vielleicht sagen, in der Bibel erlaubt ist. Und wir urteilen über ihn. Aber Moment einmal, wir sollten anerkennen, wir wollen ihn nicht richten, weil er auch einen Herrn hat, wie du einen Herrn hast. Und wer ist dieser Herr? Oh, derselbe. Das ist Jesus. Du willst über ihn richten, obwohl er denselben Herrn hat wie du? Nein. Gottes Geist gibt uns ein praktisches Beispiel. Das haben wir mehrmals schon erwähnt. Hier ist ein Beispiel einer Meinungsverschiedenheit in Vers 5a. der eine hält einen Tag höher als den anderen. Von den 7 Tagen der Woche sagt er, dieser Tag ist ganz besonders, der ist höher als die anderen. Und ein anderer sagt, nein, ist er nicht. Alle Tage sind gleich oder alle Tage sind gleich heilig. Entweder sagt er, kein Tag ist heilig oder er sagt, alle Tage sind heilig. Aber es spielt keine Rolle. Das ist das praktische Beispiel einer Differenz zwischen Glaubensgeschwistern. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Merkt, dass Gott seinen Kindern erlaubt, zu unterschiedlichen Schlüssen zu kommen. Sagt Gott, wir müssen alle gleich denken? Über alles sagt er nicht. Wisst ihr, was ihm wichtiger ist? Wichtiger als, dass wir alles genau gleich sagen und meinen in Bezug auf die Lehre. Und die Lehre ist wichtig. Aber noch wichtiger ist unsere Gesinnung, unser Verhalten einander gegenüber. Du kannst die richtige Sicht zur Lehre haben, den richtigen Doktrin, aber wenn du Gottes Kinder schlecht behandelst, meinst du, das wird Gott gefallen? Überhaupt nicht. Ja, sogar zu Schlüssen, die du vielleicht später umdenkst und revidieren wirst, das darfst du aber jetzt so halten. Das heißt nicht, dass ein Gläubiger Böses gut nennt oder nennen darf oder Gutes böse. Das nicht. Aber in Sachen, die eher zeremoniellen Charakter sind, in Sachen, die eher jüdischen Charakter sind, in diesen Sachen erlaubt Gott seinen Kindern etwas Spielraum. Ich denke, dass wir vielleicht so etwas Ähnliches haben in Apostelgeschichte 21, Vers 24, wo Paulus jüdische Bräuche einhalten durfte. Apostelgeschichte 21, Vers 24. Braucht ihr nicht unbedingt aufzuschlagen, aber ihr dürft. Es war für Christen aus dem Heidentum nicht nötig, diese Bräuche einzuhalten. Es waren jüdische Bräuche, auch wenn sie teilweise in der Bibel standen. Es war auch für die Christen aus dem Judentum nicht mehr erforderlich, diese Bräuche einzuhalten. Paulus durfte, aber nicht alle mussten, sondern es gab auf dem Bereich etwas Freiheit. Ein Mensch hält einen Tag für heilig. Vielleicht ist es der Samstag. Wir werden demnächst in unserer Mitte, messianische Christen haben. Ich gehe davon aus, sie treffen sich samstags. Das ist für sie ein besonders heiliger Tag. Und andere sagen, nein, es ist der Sonntag, der heilig ist. Hat Gott dazu keine Meinung? Er hätte sich hier natürlich sehr klar äußern können, hat er aber nicht. Das war nicht die Pointe. An dieser Stelle ging es ihm vielmehr um unser Verhalten. Du kannst ja andere Stellen lesen, die sich dazu äußern, an welchem Tag oder wie die Christen sich verhalten haben. Aber Gott sagt, das ist nicht das Wichtige. Und das ist das, was er zumindest uns nahelegt. Ein Mensch hält nur einen Tag für heilig. Es könnte der Sabbat sein, es könnte der Sonntag sein. Ein anderer Mensch hält keinen Tag für heiliger als die anderen, denn er hält vielleicht jeden Tag für gleich heilig. Montag ist heilig, Dienstag ist heilig, es gibt keine unheiligen Tage, würde er sagen. Alles, was ein Christ tut, sollte ein heiliger Dienst sein, ein Gottesdienst sein. Ich kann das nachvollziehen, obwohl ich glaube, dass für die Christen es einen besonderen Tag gibt. Aber interessant ist, der Heilige Geist legt sich hier nicht fest. Er hätte die Tür sozusagen zuknallen können, hat es aber nicht. Und es ist ihm wichtiger, der Geist des Gesetzes, wichtiger als der Buchstabe an dieser Stelle. Nun, wir sehen in Vers 5 das Grundprinzip in der Form eines Befehls. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Du darfst deine Meinung haben. Und sie kann unterschiedlich sein von meiner. Und Gott sagt nicht, hey, darfst du nicht haben. Nein, jeder sei seiner Meinung gewiss. Nun, das heißt nicht, jede Meinung ist richtig. Es heißt nicht, jeder sei mit seiner Meinung festgefahren. unbiegsam. Wir sollten bereit sein, unsere Meinung zu überdenken im Lichte der Schrift. Es heißt nicht, vertrete deine Meinung ohne Basis oder Begründung, einfach Kopf durch die Wand, blöde Sturheit. Nein. Nein, man soll aber wissen, woran man glaubt und weshalb, und imstande sein, seine Meinung sachlich zu vertreten und liebevoll, aber bestimmt zu verteidigen. Man darf seine Meinung gewiss sein. Ich will nicht sagen, dass man darüber streiten soll, aber man sollte vor Gott, vor Menschen und ja für sich selbst folgerichtig erklären können, warum man das tut, was er sich erlaubt, und das nicht tut, worauf man verzichtet. Und dann möchte ich, dass ihr in den Versen 6 bis 9, und ich muss jetzt schauen, was ich vielleicht noch nicht aufgedeckt habe, genau, die großzügige Annahme. Wisst ihr, Gott will, dass wir mit anderen großzügig umgehen. Großzügigkeit ist vielleicht das Gegenteil von richten oder aburteilen. Seid großzügig. Geht davon aus, ja, werden wir gleich sehen. Was nimmt man über den anderen an, wenn man über ihn eine Meinung bildet? Sagen wir, jemand kommt in die Gemeinde und du fängst schon an, über diese Person eine Meinung zu bilden. Auf welcher Basis? Aus der Basis des Aussehens? Auf der Basis der Vorurteile? Wir wollen vorsichtig sein, liebevoll, großzügig, weitherzig, nicht blauäugig. Natürlich gibt es Gefahren. Jüngst hatten wir eine Situation, wo Menschen eines anderen Glaubens in die Gemeinde gekommen sind. Aber ich war so dankbar, wie ihr mit denen umgegangen seid. Ihr habt nicht gesagt, ihr dürft das nächste Mal hier in unserer Gemeinde predigen, das nicht. Aber ihr habt ihnen die Liebe Christi gezeigt. Das war allerhand. Und ich denke, das hinterlässt Eindrücke. Wovon will man ausgehen, wenn man sich über andere Geschwister Gedanken macht? Man will davon ausgehen, dass alle, auch die Geschwister, mit denen ich unterschiedlicher Meinung bin, die Herrschaft des Herrn anerkennen. Oder willst du etwa sagen, er erkennt die Herrschaft Gottes nicht an? Wie kannst du das denn wissen? Willst du denn sagen, nur weil er eine andere Meinung hat, der erkennt Gottes Herrschaft nicht an? Aber ich tue es, weil ich diese Meinung vertrete? Das wäre wirklich engstirnig. Es ist eine Sache, wenn man eine klare Sünde vertritt. Das meinen wir hier nicht, sondern wenn gute, gläubige Menschen dem Herrn wohlgefällig und heilig leben wollen, dann wollen wir nicht in Frage stellen, wen sie als Herrn anerkennen. Die Liebe, das steht in 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles, hofft alles, glaubt alles. Das ist Vers 7. Ertragt alles. Davon kann ich mit Gottes Hilfe absehen. Hofft alles. Er wird sich mit Gottes Hilfe sicherlich verbessern. Glaubt alles. Das hat er sicherlich nicht getan. Oder wenn, dann hatte er sicherlich die besten Absichten dabei gehabt. Nun schaut bitte in Vers 6 oder hört euch das an. Es heißt hier, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Diese Worte für den Herrn kommen mehrmals vor. Was er tut, tut er für den Herrn. In 6 Teil B heißt es, das was er nicht tut, das tut er nicht. Für wen? Für den Herrn. Also du isst und sagst, ich mache das für den Herrn. Ich stärke mich für den Herrn. Er sagt, ich halte mich rein für den Herrn. Okay? Und dann in dem dritten Teil, Vers 6c, der Herr, dem wir dankbar sind, wenn wir an etwas heimeln. Hey, du beugst den Kopf, du dankst dem Herrn für das Schweinefleisch. Okay? Du dankst ihm dafür. Und der andere, der dankt ihm, dass er kein Schweinefleisch essen muss. Okay? Der eine dankt dem Herrn für das, was er ist, und der eine, der dankt ihm, dass er das nicht ist. Und der Herr, für den ich lebe und für den ich sterbe. Also, denn keiner von uns lebt sich selbst. Ach gut, manche leben, als würden sie für sich leben. Okay, bitte mach das nicht. Lebe nicht für dich selbst. Ein Christ, der so lebt, wie er soll, lebt nicht für sich, sondern für den Herrn. Und wenn er stirbt, dann stirbt er für den Herrn. Es hieß von Petrus, Jesus erzählte ihm, mit was für einem Tod, er den Herrn verherrlichen würde. Er verherrlichte den Herrn durch seinen Tod. Wir haben Freunde, die gerade im Sterben liegen oder die jüngst im Sterben lagen. Eine Frau ist gestern um 4 Uhr amerikanischer Zeit, also eine Frau, die wir kennen, übrigens aus Kamerun, ist verstorben, eine Missionarin, eine Krankenschwester, verstarb, etwa um 22 Uhr unserer Zeit. Eine sehr, sehr liebe Schwester, Frau Pinkston, die auch einige unserer Lieder in dem Impact-Buch geschrieben hat, liegt jetzt im Sterben. Es passiert natürlich immer. Aber sie verherrlichen den Herrn durch ihren Tod, durch ihr Sterben. Und es spielt keine Rolle, ob man dann das gegessen hat oder das nicht gegessen hat. Beide leben für den Herrn, beide sterben für den Herrn. Wir unterscheiden nicht und sagen, diese Missionarin, sie ist nicht für den Herrn gestorben, weil sie nie das und das gegessen hat. Sollten wir nie so denken oder reden? Es ist albern, ich weiß, ich sehe, oh nein, Schreck. Also man möchte nicht so denken. Okay, aber manchmal leben wir so. Und Paulus sagt, hey, wir leben für den Herrn, wir sterben für den Herrn. Denn der Herr, dem alle leben und sterben, die den Namen Christi nennen, also wir gehören ihm, nicht nur ich, der ich esse, gehöre ihm, sondern derjenige, der nicht isst, gehört dem Herrn. Wir gehören alle dem Herrn, nicht nur wir gehören ihm und ihr nicht. Seht ihr nicht, was das für verkehrte Denkweisen sind, wenn wir über andere Christen so denken würden? Es hat keinen Platz in dem Leib Christi, so zu denken. Und wisst ihr, alles, was Christus machte, und ich denke, das ist in Vers 9, machte er, damit er Herr sei. Er starb, damit er Herr sei. Er auferstand, damit er Herr sei. Offensichtlich wird unterschieden zwischen Auferstehung und er wurde lebendig, damit er Herr sei. Und er machte das nicht nur für dich, machte das auch für die anderen, mit denen du unterschiedlicher Meinung bist. Warum sollten wir also unsere Brüder nicht richten, Brüder und Schwestern natürlich, die sich das erlauben, was wir uns nicht erlauben? Grund 1 war, das Urteil steht fest. Gott hat schon gesagt, du bestehst. Und Grund 2 war, seine Herrschaft steht auch nicht in Frage. Beide haben dieselbe Herrschaft. Alles, was wir tun, das tun wir für den Herrn. Und der dritte und letzte Grund in dieser Botschaft ist in den Versen 10 bis 12, wir sollten denjenigen nicht richten, der sich erlaubt, was wir uns nicht erlauben, denn ein Termin ist unvermeidbar. Ja, das decke ich jetzt auf. Der dritte Punkt. Dein Gerichtstermin steht bevor. Du sagst vielleicht, aber du hast gesagt, wir bestehen. Das stimmt, aber ich habe nicht gesagt, dass du nicht vor Gericht zitiert wirst. Und das werden wir gleich sehen. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt ein bisschen aufdecken. Zumindest das. Ich lese jetzt noch einmal die Verse. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst für sich selbst, nicht für die anderen, für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Damit ich mich mehr auf meinen Text konzentrieren kann. Es gibt einen Termin, der unvermeidbar ist. Du hast diesen Termin und der andere hat den Termin. Aber nicht nur er, sondern auch du. Nicht nur die anderen stehen vor Gericht. Gott möchte nicht, dass er irgendjemand aus dem Auge verliert. Er sagt, wer bist du, der du deinen Bruder richtest? Aber wer bist du, der du deinen Bruder verachtest? Beide Gruppen. Dann heißt es, wir werden erscheinen, nicht vor dem gegenseitigen Richterstuhl, sondern vor dem Richterstuhl des Christus. Oder eine andere Leseart heißt Richterstuhl Gottes. Okay, merkt jetzt, dies ist biblisch. Es heißt, es steht geschrieben. Gottes Wort sagt, dass es so ist. Es ist so. Es ist biblisch. Dies ist sicher. Wie sicher? Nicht nur, weil die Schrift es sagte, sondern so wahr ich lebe. Lebt Gott? Ach, viele stellen das in Frage. Aber Gott sagt, so wahr ich lebe, wird jeder vor mir erscheinen. Du kannst die Existenz Gottes in Frage stellen, aber er sagt, so wahr ich lebe, wirst du vor mir stehen. Wenn du nicht recht hast, geht es nicht gut für dich aus. Und dies ist ernst. Jeder wird vor dem Herrn stehen, mir wird jedes Knie beugen. Gott wird jede Zunge bekennen. Wow, wenn du vor Gott stehen müsstest, ist das eine ernste Angelegenheit. Dies ist universell. Jedes Knie, jede Zunge ohne Ausnahme. Jeder Mensch, Christ oder Nicht-Christ, aber in diesem Fall die Christen. Dies ist unvermeidbar, soll sich beugen, wird Gott bekennen. Viele Menschen würden sehr gerne dem Gericht aus dem Weg gehen. Das ist auch mit dem Grund, warum die Menschen gerne an die Evolution glauben wollen. Wenn es keinen Gott gibt, wenn wir durch Zufall entstanden sind, dann müssen wir auch nicht verantworten, was wir tun. Aber das Gericht ist unvermeidbar. Du kannst dir etwas einbilden, aber am Ende wirst du die Realität am eigenen Leib erfahren. Und ich möchte nicht damit drohen, sondern euch damit helfen. Ich sage euch die Wahrheit, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Es ist unvermeidbar, aber man kann sich darauf vorbereiten. Und es ist persönlich, es ist universell, also alle Menschen, aber es ist ganz persönlich. So wird also jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Du wirst dich nicht verstecken können hinter einem anderen, auch nicht hinter deinem Vater, der vielleicht missbraucht hat, oder deine Mutter, die immer abwesend war, oder ja, nicht im Bild war, oder sonst jemandem. Es ist persönlich. Jeder gibt für sich selbst Rechenschaft. Und es ist detailliert. Rechenschaft. Du musst verantworten, was du getan hast. Es ist an dieser Stelle vielleicht wichtig zu unterscheiden zwischen dem Gericht der Nichtgläubigen und dem Gericht der Gläubigen. Und das werde ich umrahmen, nur in einem sehr kleinen Absatz. Die Rede hier ist von dem Richterstuhl Christi. Alle, die hier erscheinen, sind gläubig und gehen nicht verloren. Wenn du vor diesem Gericht bist, gehst du nicht in die Hölle. Es wird darüber entschieden, oder gemessen, was hast du für Werke gehabt? Das Wertlose geht, ja, also wird verloren, aber das Wertvolle wird dir angerechnet. Du bist dafür belohnt. Es geht ja darum, wie hoch wird deine Belohnung sein im Leben, im ewigen Leben. Nicht, ob du ewiges Leben hast. Nein. Und dann gibt es das andere Gericht, das heißt das Gericht des weißen Thrones. Davon spricht die Schrift in Offenbarung 20. Und alle Menschen, die da stehen vor dem Gericht, das sind die Verlorenen. Sie haben nicht an Jesus geglaubt. Kein Christ ist da. Und worüber wird entschieden? Nicht, wohin sie gehen. Sie gehen alle verloren. Sie gehen alle ins Verderben. Sie gehen, Klartext, in die Halle, in den Feuersee. Okay, warum dann ein Gericht? Um festzustellen, welche Höhe der Strafe ist. Ihr werdet aus den Büchern gerichtet nach euren Werken. Und Gott sagt, dieser ist zwar verloren, hat aber nicht so viel getan wie ein anderer. Der ist verloren, aber er war ein Menschenmörder oder was auch immer. Okay? Dann wird die Strafe unterschiedlich ausfallen, aber beide gehen von dem Angesicht Gottes weg und werden ewig, tut mir leid, aber das spricht, so lehrt uns die Bibel, geht ewig verloren in die Verdammnis, in die Strafe. Nun, man kann sich damit auseinandersetzen. Ich sag's euch nur, damit ihr euch gebührlich darauf vorbereitet. Glaubt daran und glaubt an Jesus, damit du dich nicht da vor diesem Gericht vorfindest eines Tages. Du wirst nicht sagen können, du wusstest es nicht. Wir wollen das jetzt zusammenfassen. Darum heißt es in Vers 13, lasst uns nicht mehr einander richten. Nicht mehr. Wenn es heißt nicht mehr, dann bedeutet das, wir haben es getan. Andere zu richten ist ein Zustand, den es gibt. Manchen machen wir uns nichts vor. Es ist unsere Tendenz. Es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel einander gering zu schätzen, hatte ich schon erwähnt. Aber dies ist eine der zwei größten Gefahren. Und wir haben es getan. Aber nicht mehr heißt, wir müssen aufhören, so weiterzumachen. Warum? Die drei Gründe, die wir heute gesehen haben. Und was waren sie? Grund 1, weil das Urteil unseres Bruders schon gefällt worden ist. Und zwar zu seinen Gunsten. Richte nicht über den Gott schon zu seinen Gunsten gerichtet hat. Ein Christ mag ihn vielleicht aburteilen, Gott tut es aber nicht. Außerdem steht es dir nicht zu, den Knecht eines anderen Herrn zu richten. Und wenn Gott uns den Freiraum stellt, unsere eigenen unterschiedlichen festen Entscheidungen zu haben oder Meinungen zu haben und zu vertreten, warum sollten wir das nicht erlauben? Gott erlaubt sie uns. Tun wir sie nicht erlauben? Und der zweite Grund lautet, weil unser Bruder, den wir richten, ebenso die Herrschaft des Herrn anerkennt, wie wir es tun. Vielleicht sogar mehr. Was er tut, das tut er für den Herrn. Er dankt dem Herrn für das, was er tut oder nicht tut, so wie wir auch. Er richtet sich nach dem Herrn aus, so wie wir auch. Er gehört dem Herrn, so wie wir auch. Und alles, was Christus tat, das tat er, damit er aller Herr sei. Seines Herrn, also seiner Herr und unser auch. Und der dritte und letzte Grund war, weil wir jeder von uns und nicht nur unser Bruder, den wir richten, vor dem Richterstuhl Christi denselben Gerichtstermin haben. Wir sollen also lieber vor der eigenen Haustür kehren, dann gibt es vielleicht vor Gericht nicht so viel Kehricht. Also sorry, ich hätte dies früher aufdecken sollen. Okay, das war die Zusammenfassung. Und jetzt der letzte Spruch, hoffentlich macht er Sinn. Kehrten wir jetzt vor der eigenen Haustür, gäbe es dann deutlich weniger Kehricht. Dürfen wir denn gar nicht urteilen? Oh doch. Vers 13b sagt uns, was wir urteilen dürfen, aber das heben wir auf eine andere Botschaft auf. Mal ehrlich. Hast du ein Problem und dieses Problem heißt, du urteilst andere dafür, was sie sich erlauben, was du dir nicht erlaubst. Wenn es nicht eine eindeutige Sünde ist, seid bitte großzügig. Und ich werde die Gründe auch nicht ein drittes oder viertes Mal nennen, okay? Aber lasst uns jetzt beten und bitten, dass der Herr uns hilft, seine Gesinnung zu haben. Er verwandelt uns und er ändert die Art, wie wir denken, und er hat uns heute konkret gezeigt, wie wir zu denken haben. Lasst uns jetzt sagen, ja Herr, du hast recht. Bitte gib uns Gnade, dass wir so handeln, wie du das uns vorgibst.